Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 8 bis 10. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Es ist wirklich ein jammervolles Bild, was sich uns hier darstellt. Angestiftet vom Satan setzte der Mensch sich über Gottes heiliges und heilsames Wort hinweg und griff nach den Sternen. Der Mensch wollte sein wie Gott, ausgestattet mit göttlichem Wissen, völlig unabhängig von Gott. Und nun befindet er sich plötzlich hinter einem Gebüsch, hat sich notdürftig mit Feigenblättern bekleidet, weil Mann und Frau sich nun voreinander schämten, und zittert in seinem Versteck aus Angst vor Gott. In einem Augenblick waren Adam und Eva von den höchsten Höhen ihres Menschseins in den tiefsten Abgrund gestürzt. Dass sie sich nun voreinander schämten, war Ausdruck davon, dass ihr früheres, reines, unschuldiges, offenes und harmonisches Verhältnis zueinander zerbrochen war. Es waren die Weichen für alle zukünftigen Eheprobleme, Zank und Streit und Ehebruch für alle folgenden Generationen gestellt worden. Doch nicht nur für alle Eheprobleme, sondern auch für alle mitmenschlichen Auseinandersetzungen bis hin zu den Kriegen unter den Völkern. Bis hin zu dem auch, was jetzt dort in Oslo in Norwegen geschehen ist. Und doch war das nicht das Allerschlimmste. Das Schlimmste war, dass das Verhältnis zu Gott zerbrochen war. Von dem Augenblick an, da die beiden Gottes Gebot übertraten, waren sie geistlich tot. Der leibliche Tod trat nicht sofort ein, aber der geistliche. Und seit jener Zeit ist jeder Mensch von seiner Geburt an, ja von seiner Zeugung an, geistlich tot. Wir lesen das im Epheserbrief, Kapitel 2. Da schreibt der Apostel Paulus etwas über die Zeit, die einem Leben mit dem Herrn Jesus Christus vorangeht. Und auch bei den Ephesern, bei den Menschen, die in Ephesus zum Glauben an Christus gekommen waren, ist das nicht anders gewesen. Deshalb schreibt Paulus ihnen hier in Kapitel 2, in den Versen 1 und 2, auch ihr waret tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, das heißt unter dem Einfluss des Satans, dämonischer Mächte, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Hier ist also vom geistlichen Tod die Rede. Auch sie, die Menschen, die in Ephesus zur Gemeinde Jesu gehörten, hatten eine Zeit hinter sich, in der sie geistlich tot waren. Welch eine wunderbare, ungetrübte Gemeinschaft mag zwischen Gott und den Menschen bestanden haben, bevor der Sündenfall geschah. Offensichtlich war es Gottes Gewohnheit, sich täglich mit den beiden an irgendeiner Stelle im Garten Eden zu treffen, und zwar in der Kühle des Abends, so heißt es hier. Vers 8 noch einmal: Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Sie pflegten also täglich Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft mit Gott. Es ist zweitrangig. Vielleicht kommt bei dem einen oder anderen unter uns diese Frage auf, aber es ist zweitrangig, in welcher Gestalt Gott ihnen begegnete. Vielleicht ist es ähnlich gewesen, wie dann später in der Geschichte des Alten Testamentes es immer wieder mal vorgekommen ist, dass Gott auch schon damals in Christus Jesus in einer dementsprechend menschlichen Gestalt immer wieder Begegnungen hatte mit Menschen. Vielleicht ist es so gewesen. Aber wie auch immer, es ist eine zweitrangige Sache, darüber nachzudenken. Wenn wir uns fragen, worin denn nun die Gemeinschaft zwischen Gott und ihnen bestanden haben mag, dann wüsste ich keine andere Antwort als diese. Sie werden miteinander gesprochen haben. Sie werden sich ausgetauscht haben. Und das muss für die beiden ersten Menschen eine unaussprechliche Seligkeit gewesen sein, die Worte Gottes zu vernehmen. Und das ist ja das entscheidende Element jeglicher Gemeinschaft, auch der Gemeinschaft unter Menschen. Und das ist das entscheidende Element der Gemeinschaft mit Gott, dass man miteinander redet. Und in der Gemeinschaft mit Gott liegt das Hauptgewicht darauf, dass Gott mit uns redet. Er redet mit uns. Das ist das Allerwichtigste. Das ist also die Hauptsache in unserem Verhältnis zu Gott. Nicht unser Tun für Gott ist die Hauptsache, sondern sein Reden mit uns, sein Reden zu uns ist das Entscheidende, woraus alles andere sich ergibt. Wir denken an die Begegnung, die der Herr Jesus Christus gehabt hat mit Maria und Martha im Hause des Lazarus. Er ist dort oft eingekehrt, er ist dort oft zu Gast gewesen und Martha machte sich bei einer Gelegenheit viel zu schaffen in der Küche, während Maria sich zu den Füßen Jesu setzte, um aus seinem Munde Gottes Wort zu empfangen. Und Martha war gar nicht damit einverstanden. Sie brauchte Hilfe in der Küche. Und dann beschwerte sie sich bei Jesus über das Verhalten Marias. Und dann hält der Herr Jesus Christus seine Hand über Maria und sagt zu Martha: Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Das gute Teil, was ist das gute Teil? Das gute Teil ist Gottes Wort. Das soll nicht von ihr genommen werden. Martha, was du da tust in der Küche, zu seiner Zeit ist das alles richtig, ist das alles in Ordnung, aber eines hat Priorität im Leben des Menschen und das ist das Hören auf Gottes Wort. Und Gottes Wort soll dem Menschen nicht mehr genommen werden, wenn er es gläubigen Herzens erfasst. Die Küchenarbeit wird dir einmal genommen werden, Martha, aber der Maria wird nicht das Wort Gottes genommen werden. Maria hat das gute Teil erwählt. Zu seiner Zeit wird auch Maria in der Küche mithelfen. Wie wichtig ist das, dass wir immer wieder die Prioritäten recht setzen. Es gibt nichts Kostbareres für uns als Gottes Wort. Ich lese uns aus Psalm 19 ein schönes Wort, Psalm 19, die Verse 10 und 11. Da wird das deutlich, was dem Psalmisten das Wort Gottes bedeutete. Das Gesetz des Herrn, so schreibt er, ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Und jetzt kommt's. All die Bezeichnungen, die vorangehen, sind Bezeichnungen für das Wort Gottes, die Rechte des Herrn, die Gebote, das Zeugnis des Herrn. Es geht immer um das Wort Gottes. Und nun heißt es, sie sind süßer als Honig und Honigsalz. Das ist genau die Erfahrung, die solche machen, denen das Wort Gottes über alles geht. Sie lesen in der Bibel, sie werden stille im Nachdenken über Gottes Wort und das Wort Gottes ist ihnen süß. Es ist ihnen wirklich buchstäblich süß, süßer als Honig und Honigseim, so sagt hier der Psalmist. Und welch eine Erquickung, welch eine Seligkeit muss das immer wieder für Adam und auch für seine Frau Eva gewesen sein, die Stimme Gottes zu hören. Zu hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Doch nun nach dem Ungehorsam der beiden war dieser schreckliche geistliche Tod eingetreten. Ihr Verhältnis zu Gott war zerstört und sie hatten Angst, als sie seine Schritte im Garten vernahmen. Und er sprach, ich hörte dich im Garten. Adam sprach zu Gott, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, ich hatte Angst, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Sie wollten nicht mehr mit Gott reden, sie wollten auch nicht mehr auf sein Wort hören, sie versteckten sich unter den Bäumen vor Gott, der Mensch auf der Flucht vor Gott. Genau das ist sein Zustand nach dem Sündenfall. Nicht hin zu Gott, sondern weg von Gott. Und so kommt auch heute noch jeder Mensch zur Welt in einer Weg-von-Gott-Gesinnung. Es ist einfach nicht wahr, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus, von Hause aus ein Gottsucher sei. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt etwas anderes. Der Apostel Paulus schreibt durch den Heiligen Geist in Römer Kapitel 3, Vers 11, da ist keiner, der nach Gott frage, auch nicht einer. Also kein Mensch sucht von Hause aus Gott in einer guten, aufrichtigen, selbstlosen Art und Weise. Sondern der Mensch ist auf der Flucht vor Gott. Das Urteil der Heiligen Schrift ist also klar und deutlich. Wenn ein Mensch anfängt, Gott zu suchen, dann ist das schon das Werk der Gnade Gottes an seinem Herzen. So sagt der Liederdichter, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Armen. Hier wird es klar zum Ausdruck gebracht, der den ersten Schritt tut, das ist Gott. Gott tut den ersten Schritt auf den Menschen hin. Der Mensch ist auf der Flucht vor Gott. Er versteckt sich vor ihm. Er hat Angst vor ihm. Angst vor dem Gericht Gottes. Er fühlt sich schuldig. Er hat ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber. Im Grunde genommen will der Mensch mit Gott nichts zu tun haben, es sei denn, Gottes Gnade rührt sein Herz an und er fängt an, in einer guten Art und Weise, von Gott gewirkten Art und Weise, über Gott, über sein Wort nachzudenken. Ich wurde noch einmal erinnert an das Zeugnis dieses bekannten Predigers Spurgeon. Er schreibt im Blick auf die Zeit, nachdem er zum Glauben an Jesus Christus gekommen war: An einem Wochentag saß ich abends im Haus Gottes. Ich dachte nicht sehr viel nach über das, was der Prediger sagte, denn ich glaubte es nicht. Es kann also auch vorkommen, ja, dass jemand unter der Verkündigung des Wortes Gottes sitzt und das nicht glaubt, was da vorne gesagt wird. Offenbar handelt es sich um etwas, was der Heiligen Schrift nicht entsprach. Manchmal ist es allerdings auch anders. Ja, da sollte man nicht das glauben, was da vorne verkündigt wird. Das gibt es allerdings auch. Also, ich dachte nicht viel über das, was der Prediger sagte, nach, denn ich glaubte es nicht. Der Gedanke traf mich, wie bist du ein Christ geworden? Ich habe den Herrn gesucht, aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? In diesem einzigen Augenblick leuchtete die Wahrheit in mir auf, ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Ich betete, so dachte ich, aber dann fragte ich mich, wie kam ich dazu zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Wie kam ich dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Ich las sie, aber was hatte mich dazu gebracht? Da in einem Augenblick sah ich, dass Gott der Urgrund aller Dinge ist, dass er der Urheber meines Glaubens war, und so öffnete sich die ganze Lehre der Gnade vor mir. Von dieser Zeit an habe ich nicht von ihr gelassen, und ich möchte, dass dies immer mein beständiges Bekenntnis ist: Ich verdanke meine ganze Veränderung nur Gott. So ist es. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Also was wir auf den ersten Seiten der Bibel finden, der Mensch auf der Flucht vor Gott, das gilt für alle Zeiten. Wir sehen also hier keinen Menschen, Wir haben keinen Menschen vor uns, der Gott sucht, sondern die beiden ersten Menschen fliehen vor Gott, sie verstecken sich vor Gott. Und dieses Versteckspiel, das kennen wir doch. Das kennen wir alle, in der einen oder anderen Weise. Der eine versteckt sich hinter der sogenannten Wissenschaft, die angeblich bewiesen habe, dass es gar keinen Gott geben könne. Ein anderer hinter seiner schlimmen Lebensgeschichte, seiner schlimmen Leidensgeschichte oder überhaupt hinter der Tatsache, dass es so viel Leid in dieser Welt gibt. Das wird auch bei dem einen oder anderen in unseren Tagen wieder der Fall sein, der nach Oslo schaut und sich die Frage stellt, wie kann Gott das eigentlich zulassen? Ja, ein Gott der Liebe, wie kann er so etwas zulassen? Und dahinter versteckt sich der Mensch in seiner Verantwortung vor Gott. Das ist das große Problem. Das Problem liegt nicht im Verstand, sondern das Problem liegt im Herzen des Menschen, in seiner Rebellion gegen den lebendigen Gott. Ein dritter versteckt sich hinter seinem vollen Terminkalender, der ihn daran hindert, sich mit Gott und seinem Wort zu befassen. Wiederum ein anderer versteckt sich hinter der Meinung, der christliche Glaube sei eher etwas für ältere Leute und darum habe er noch etwas Zeit, sich irgendwann einmal damit zu befassen. Nur nicht jetzt, nur nicht sofort. Und Gottes Stunde ist immer heute, ihr Lieben. Heute, wenn das Wort Gottes dich trifft, heute, wenn Gott mit dir redet, heute kommt es darauf an, sich unter Gottes Wort zu beugen und darauf zu reagieren. Nicht umsonst pflegt man zu sagen, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Ja? Da schiebt man das auf. Es hat ja noch Zeit. Viele denken so. Ich will mich erstmal austoben, will mein Vergnügen haben und später, irgendwann einmal, kann ich mich immer noch zu Christus bekehren. Der Mensch weiß nicht, dass er sich nicht zu jeder Zeit bekehren kann. Wenn Gott sein Herz anrührt, dann wohl. Aber mit Gott kann man eben nicht spielen. Und auch die sogenannte Schächergnade kann man an dieser Stelle nicht ins Feld führen und sagen, ja, der kam ja auch noch zurecht irgendwann. Der kam zurecht, weil Gott sein Herz anrührte, weil die Stunde für ihn da war. Aber wenn heute die Stunde vielleicht für dich da ist, dann heißt es, sich unter den Anspruch Gottes zu beugen, sein Wort wirken zu lassen an deinem Herzen. Und schließlich, das ist nun auch nicht gerade selten, versteckt sich jemand hinter seinen guten Taten, versteckt sich hinter seiner selbstgestrickten Frömmigkeit. Und in jedem Fall, man könnte sicherlich noch andere Verstecke hier erwähnen, sträubt sich der Mensch vor einer Begegnung mit Gott. Er will vor Gott in seiner Jämmerlichkeit, in seiner Nacktheit nicht offenbar werden. Das will er nicht. Auf keinen Fall. Und gleichzeitig liebt er seit dem Sündenfall die Sünde mehr als Gott. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das liegt nun schon weit zurück, aber ich habe es noch im Gedächtnis, dass wir einmal einen evangelistischen oder missionarischen Büchertisch in der Stadt hatten, das war damals in Herne. Und da hatte eine Schwester ein Gespräch mit einem jungen Mann und sie gab sich viel Mühe, ihm das Evangelium zu erklären. Sie gab sich viel Mühe, die verstandesmäßigen Probleme aus dem Wege zu räumen und das zog und zog sich hin. Und dann dachte ich, jetzt musst du doch einmal hingehen und musst mal versuchen, der Schwester so ein bisschen zu helfen. Und dann habe ich diesen jungen Mann direkt angesprochen und habe zu ihm gesagt, wissen Sie, was Ihr eigentliches Problem ist? Sie lieben die Sünde mehr als Gott. Genau das, was Johannes sagt in seinem Evangelium, der Mensch liebt die Finsternis mehr als das Licht. Und da gab er mir recht. Da gab er mir recht. Das ist das eigentliche Problem bei Menschen. Er ist auf der Flucht vor Gott. Er möchte nicht offenbar werden vor Gott in seiner Sündhaftigkeit. Er möchte die Sünde weiter mehr lieben als Gott. Das ist sein großes Problem. Seit dem Sündenfall steckt es in jedem Menschen drin. Nein, das Thema der Bibel lautet nicht der Mensch, der Gott sucht, sondern vielmehr Gott, der den Menschen sucht. Das ist allerdings eine herrliche Botschaft. Adam, wo bist du? Gott auf der Suche nach dem sündigen Menschen. Das ist das große Thema der Heiligen Schrift. Und wir haben bereits am vergangenen Sonntag gesagt, das dritte Kapitel des ersten Mosebuches ist ein sehr, sehr ernstes Kapitel. Von äußerster Bedeutung, weil wir hier elementare Aussagen haben und von daher wissen können, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Ein sehr wichtiges und ernstes Kapitel. Und doch ist in diesem Kapitel lauter Evangelium enthalten. Und ist das nicht schon eine überwältigende frohe Botschaft, dass Gott den Menschen nach seinem Unrecht nicht sofort auslöscht? Dass er ihn nicht sofort vernichtet, nicht sofort richtet, sondern dass er überhaupt noch mit ihm spricht? Dass er ihn überhaupt noch eines Blickes würdigt? Vielleicht gibt es ja jemanden unter uns, der das auch so nachvollziehen kann. Eigentlich sollten wir das alle nachvollziehen können, was Petrus einmal zum Herrn sagte, als ihm die Sündhaftigkeit seines Herzens bewusst wurde: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr, wir passen eigentlich nicht zusammen. Du und ich, das passt nicht. Du bist heilig, du bist gut, du bist rein, bis in die tiefsten Motive deines Herzens hinein. Aber ich bin durch und durch verdorben, suche immer nur mich selbst von Natur aus, bin ein Sünder durch und durch. Herr Jesus, du und ich, das ist nichts und das wird auch nichts, wir passen nicht zueinander. Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Da schämen wir uns unserer Sündhaftigkeit. Geht dir das hin und wieder so? Und doch, und das zeichnet die gesamte Geschichte der Menschheit aus, Gott sucht immer wieder den Menschen auf, um mit ihm zu reden. Das ist das Großartige, etwas, was man im Grunde nicht verstehen kann. Das ist Gottes Herz, das ist seine Liebe zu uns Menschen. Das ist sein Wesen. Er spricht hier Adam nicht nur an, um mit dem Menschen über seine Sünde und die Folgen davon zu sprechen. Das tut er ja auch. Das tut er ja auch. Das lesen wir in diesem dritten Kapitel. Sondern er will ihm Vergebung und Erlösung ankündigen. Und so hat Gott es immer wieder in seinem Volk Israel getan. Er hat auf mancherlei Art und Weise durch die Propheten geredet und zum Schluss das letzte Wort an sie gerichtet, indem er Jesus, den Messias, sandte. Wir lesen dazu einmal aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, ein sehr wichtiges Wort. Die Verse 1 und 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, oder besser im Sohn. Die Propheten gaben Gottes Wort weiter, aber sie waren nicht identisch mit dem Wort Gottes. Sie waren Werkzeuge. Der Sohn aber ist das Wort Gottes selbst. Darum ist es besser hier zu übersetzen mit: Er hat geredet in diesen letzten Tagen zu uns im Sohn. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Was er sagt, ist Gottes Wort und er selbst ist das Wort Gottes. Das ist also die Suche Gottes nach uns sündigen Menschen in Christus Jesus, vom Kreuz her. Das ist wichtig, dass wir das Kreuz im Auge haben. Hier offenbart sich die suchende Liebe Gottes. Hier offenbart es sich, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er lebt, dass er umkehrt von seinen Sünden, glaubt an das Evangelium und ewiges Leben hat. Das ist der Wille Gottes für den verlorenen Sünder. Gott ist also nicht hinter uns her, um uns mit dem Schwert zu erschlagen, sondern um uns zu sagen, dass er uns immer noch liebt. Adam, ich liebe dich immer noch. Du hast schwer gegen mich gesündigt. Du hast mich vom Thron stoßen wollen. Du hast gegen mich rebelliert, aber ich habe dich immer noch lieb. Unendlich lieb. Und zwar habe ich dich so lieb, dass ich einmal meinen geliebten Sohn, meinen einzig geliebten Sohn, für dich in den Tod geben werde. Diesen grausamen Tod am Kreuz, dass er sein Blut für dich vergießen wird, damit du Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben haben kannst. Ist das nicht eine herrliche Botschaft hier im Alten Testament? Adam, wo bist du? Ich möchte dir gern Gutes tun. Ich möchte dir wieder zurechthelfen. Ich bin gekommen, sagt der Herr Jesus, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und das, was dem Menschen gilt, der noch außerhalb der Gemeinde Jesu steht, der von Gott noch nichts weiß, der noch tot ist in Sünden und Übertretungen, dasselbe gilt auch für den Gläubigen, für den, der schon gefunden ist und weiß um die wunderbare Erlösung durch das Blut Jesu. Denn auch er kann sich wieder mal verirren. Und wer holt ihn zurück von seinem Irrweg? Was sagt David im Psalm 119 am Ende dieses langen Psalms? In Vers 176: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Und jetzt kommt's. Suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Herr, du musst mich suchen. Du musst mich wieder zurechtbringen. Ich kann es selbst nicht. Ich schaffe es nicht. Ich erkenne nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf. Herr, suche du deinen Knecht. Suche du mich auf. Bring du mich zurecht. Wir merken also, das, was am Anfang unseres Glaubenslebens wahr ist, nämlich dass Gott uns gesucht hat und uns gefunden hat, das zieht sich durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Er muss es immer wieder tun, er muss uns auf dem rechten Weg erhalten und da, wo wir abgeglitten sind, muss er uns suchen und er uns wieder zurechtbringen und zurückführen. Und so kann David an anderer Stelle frohlocken, Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, wörtlich heißt es da, werden mir nachjagen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott ist hinter uns her. Seine Güte, seine Barmherzigkeit jagen uns nach. Wie jagt der Mensch nach dem Glück und kann es doch nicht erlangen. Und hier jagt Gott hinter uns her, so wie hier auch in 1. Mose 3, wo er Adam anspricht mit diesen liebevollen Worten: Adam, wo bist du? Komm, wo bist du? Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir so gerne vergeben. Vielleicht haben wir noch nie, die wir hier heute Morgen zusammen sind, die wahre Gemeinschaft mit Gott genossen, sind noch tot in Sünden und Übertretungen. Vielleicht aber auch gehören wir zu solchen, deren Verhältnis als Gotteskinder zu Gott betrübt ist. Wie dem auch sei, vielleicht hören wir heute die Stimme Gottes ganz persönlich. Wo bist du? Setz einmal deinen Namen ein. Wo bist du? Gottes Wort an dich heute Morgen. Lassen wir uns von ihm finden. Stellen wir unser Leben unter seine Herrschaft und unter seine fürsorgende Liebe. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Amen.